Einen wunderschönen guten Morgen. Die Fahrt hierher von Eichstätt war sehr schön, sehr grün, sehr hügelig und sehr wenig Verkehr. Also konnte man auch sehr schnell fahren und ich war pünktlich hier. Das war gut. Ich vermute, die meisten von euch kennen mich überhaupt nicht. Ich heiße Aaron. Wie man das auch ein bisschen andeuten kann, bin ich nicht aus der Gegend. Ich bin gebürtiger Amerikaner, aber in Ost-Berlin groß geworden. Meine Eltern kamen kurz nach der Wende nach Deutschland und dann, als der Hauptstadt von Bonn nach Berlin gewechselt ist, kamen wir dann in Mitte 90er Jahre nach Ost-Berlin. Und da bin ich zur Schule gegangen, habe die Sprache gelernt und dann in den Staaten studiert für ein paar Jährchen. Und dann kam ich 2019 wieder zurück nach Deutschland. Den Willi aus Eichstätt, den kennt ihr wahrscheinlich ein bisschen. Die Männer kennen ihn, glaube ich, besser. Ich kannte ihn schon von meiner Zeit, als ich in Deutschland groß geworden bin. Und ich wusste auch während meiner College-Zeit, das ist der Deutschsprechende. Also ich wusste schon, wer er ist. Und als ich dann hierher kam, 2019, wollte ich dann in seine Gemeinde tätig sein. Und da bin ich seitdem auch dabei. Seit letzten Sommer bin ich dann auch mit Älteste zusammen mit ihm dort in Eichstätt. Und ja, als ich dorthin kam, war es erstmal nur, um dort tätig zu sein, um zu sehen, wie der Herr mich benutzen kann. Ich hatte immer noch ein Herz für Berlin, da bin ich groß geworden. Ich spreche zwar keine Berliner Schnauze, aber mir gefällt die Berliner Dialekt schon. Aber ich habe schnell gemerkt, die meisten in Bayern gefällt Berlin nicht. Also bin ich dann, das habe ich dann als Gottes Führung und Leitung gesehen und bin dann hier geblieben, Ältester geworden. Und wir planen auch eine neue Gemeindegründung. Als ich dorthin kam, hat der Willi gesagt, wir wollen immer zulassen und immer wagen, dass Gott etwas mit uns tun kann. Und deswegen, obwohl wir damals erst 5 Jahre jung waren, jetzt im Sommer oder im Herbst 10 Jahre jung, wollen wir auch wagen, dass Gott auch mehr mit uns vorhat. Und deswegen, seit Mai 22 hat die Gemeinde mich als Gemeindegründer gewählt. Und seit dem Sommer 23 haben wir eine kleine Kerngruppe für die neue Gemeindegründung und wir treffen uns monatlich und arbeiten gerade an unserem Glaubensbekenntnis. Das sind die ersten Schritte und wir hoffen in den nächsten Jahr oder so, entweder im Herbst oder im Winter oder Frühling, dann in Bayern-Gries eine neue Gemeinde zu gründen. Und es ist etwas sehr Aufregendes. Das wird ein sehr schönes Jahr, glaube ich. Ich bin seit einer Woche 36, also noch 36 Jahre jung. Und ich kam auch heute nicht alleine, sondern meine wunderschöne Verlobte war auch mit dabei. Und wir planen im September zu heiraten. Also in diesem Jahr heiraten, vielleicht im Frühling umziehen, Gemeindegründung, passiert ganz, ganz viel, alles auf einmal. Und es ist überwältigend und erschreckend und sehr, sehr schön. Ich freue mich darauf. Unsere Stelle heute Morgen ist in Apostelgeschichte, Kapitel 7, die letzten paar Verse und dann die ersten paar Verse von Kapitel 8. Und unsere Textstelle heute Morgen berichtet von der Steinigung von Stephanus. Ein Ereignis, das uns nicht nur seine Überzeugung, sondern auch seine tiefe Friede an Gott zeigt. Diese Stelle, die kennt ihr wahrscheinlich ein bisschen schon, ist schon eine bekannte Stelle. Und deshalb wollen wir es betrachten und wir wollen auch dadurch etwas über Gott lernen. Etwas über Gott lernen und auch Stephanus als Vorbild für uns nehmen. Über Stephanus wissen wir nicht ganz viel. Was wir wissen ist, er ist von der jungen Gemeinde ausgewählt worden, um als Diakon zu dienen. Es gab eine Not in der Gemeinde und die Gemeinde hat ihn ausgewählt für diese Not, nämlich als Kellner zu dienen, mehr oder weniger. Was war seine Qualifikation? War er Kellner? Nein, aber die Gemeinde hat ihn erkannt und erwählt wegen seinen reifen Glauben. Und genau diesen reifen Glauben lebte er aus, indem er mutig mit der religiösen Elite in Jerusalem gekämpft hatte. Wenn man zum Beispiel schaut in Apostelgeschichte 6, Verse 7 bis 10, weil man muss alles im Kontext auch ein bisschen betrachten, dann sehen wir, wo er mutig seinen Glauben verteidigt hatte. Da steht dann in Vers 7, und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem und eine große Zahl von Priestern wurden dem Glauben gehorsam. Warum wurden Priestern dem Glauben gehorsam? Naja, Vers 8, und Stephanus voll Glauben und Kraft hat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. War er ein großer Theologe? Er war reif im Glauben. Und er war überzeugt von das, was er geglaubt hatte. Und so sehr, dass er zu den Synagogen gegangen ist, um dort mit den Priestern zu reden. Und in Vers 9, aber etliche aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und Kyrenäer und Alexandriner und derer von Cilicien und Asia standen auf und stritten mit Stephanus. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist, in dem er redete, nicht widerstehen. Hier ist eine spannende Gedanke. Im Laufe von unserer Geschichte heute Morgen werden wir den Saulus begegnen. Und dann wird Saulus bzw. Paulus euch in Apostelgeschichte weiterhin begleiten. Aber es kann sein, dass sogar in diesen Stellen der Stephanus dem Saulus schon begegnet ist. Warum? Das war eine Synagoge bestehend aus Menschen aus Cilicien. Das ist die Region, wo auch der Saulus stammt. Also kann es schon sein, dass der Saulus, der jetzt gleich seine Steinigung befürwortet, zustimmt und übersieht, den Stephanus schon predigen gehört hatte. Und meinte, ja, der ist voll Weisheit und dem Geist. Dieses mutige Zeugnis führte letztlich aber zu seiner Verhaftung. Kapitel 7 habt ihr schon behandelt. Und wenn ich Kapitel 7 lese, dann muss ich von Ohr zu Ohr grinsen und lächeln, fast schon strahlen. Denn der Stephanus erzählt die gesamte Geschichte Israels und macht dabei deutlich, alles weist auf den Messias hin. Er war zutiefst überzeugt von der Gottheit Jesus, von seinem Werk am Kreuz und wegen dieser Überzeugung stellte er sich die religiöse Elite mit Liebe, mit Wahrheit und mit Hoffnung. In Kapitel 6, Vers 15 steht dann da, er hatte Angesicht eines Engels. Und als sie alle im Hohen Rat saßen, ihn anblicken, sahen sie sein Angesicht wie das Angesicht eines Engels. Was das genau heißt, weiß ich jetzt nicht. Ich vermute, strahlend, lächelnd, überzeugt von der Tatsache, dass er glaubt und in den Alten Testament gesehen hat und jetzt verkündigen will, strahlt er. Und er strahlt in Angesicht seiner Feinde, in Angesicht des Todes. Weil er ist erfüllt von einer Freude, die nicht vom Menschen kommt. Weil menschlich gesehen, es ist schrecklich, es ist fürchterlich. Er wird bald gesteinigt. Es ist also eine Freude, die vom Heiligen Geist kommt. Wenn ihr die letzten paar Verse von Kapitel 7 schaut und dann am Anfang von Kapitel 8 sieht, dann scheint es beinahe sachlich zu sein. Wenn er nur kurz überfliegt, steht da und er und sie, er aber. Also eine ziemlich nüchterne Chronologie. Doch zwischen den Zeilen, glaube ich, ist meine Überzeugung, offenbart sich eine tiefe geistliche Realität. Und deswegen, wenn wir unsere Textstelle heute anschauen, will ich, dass wir es mit dieser einfachen Wahrheit betrachten, eine zeitlose Wahrheit. Und zwar, Gott will, dass wir in ihm Freude finden. Ich glaube hier, der Stephanus strahlt die ganze Zeit in Freude, weil er weiß, wer der Messias ist. Er hat es gesehen, er ist begeistert davon. Er weiß, welche Stellung er vor Gott hat und er will, dass die anderen auch es verstehen. Er versucht, sie mitzureißen. Er ist begeistert davon. Und diese zeitlose Wahrheit will ich dann versuchen, auch auf uns anzuwenden. Gott will, dass wir in ihm Freude finden, indem wir unsere Sehnsucht auf das richten, was von Gott kommt. Wir haben so viel Gnade und Liebe erfahren in Gott. Wir haben so viel in ihm. Das muss uns vor Augen sein und daher uns zur Freude und zum Dienst führen, ohne dem wir lernen, Gottes Plan zu vertrauen, auch wenn wir ihn nicht ganz verstehen. Das sind so diese Wahrheiten, die uns heute Morgen begleiten sollen. Aber bevor wir anfangen, würde ich ganz gerne im Gebet erstmal öffnen. Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass hier heute Morgen so viele Leute zahlreich gekommen sind. Herr, ich danke dir, dass wir dein Wort haben. Du bist nicht ein Gott, der fern ist, sondern nah. Du willst dich offenbaren. Du willst dich zeigen. Du willst, dass wir von dir lesen. Und in deinem Wort, ein Liebesbrief an uns, können wir erfahren, wer du bist. Wer du bist, wie du gewirkt hast, wie du wirken willst. Und wir sehen auch, wie wir in deinen Augen sind. Herr, ich bete heute Morgen, dass wenn wir die Steinigung von Stephanus betrachten, dass wir natürlich die Realität von diesen Hinrichtungen wahrnehmen, aber auch darin dieses Zuversicht auch sehen, diese Sehnsucht auch sehen. Er ist nicht ohne Grund gestorben. Er ist wegen seiner Überzeugung, wegen seiner Liebe gestorben. Und das kann uns auch ein Vorbild sein. Seine Liebe war zu dir und zu seinen Mitmenschen. Und Herr, bitte hilf uns auch, solch eine Liebe und Sehnsucht nach dir und Verlangen nach dir auch zu entwickeln, dass es ansteckend ist für andere. Und Herr, vieles, was in unserem Leben passiert, das können wir nicht immer verstehen, aber wir können Freude haben, indem wir verstehen, du weißt es, es ist in deiner Hand. Herr, ich bete, dass du mir heute Morgen hilfst, diese Wahrheit klar und deutlich zu übertragen, dass die Sprache oder Vokabular oder Dialekt nicht irgendwie in den Weg stehen. Ich bete, Herr, dass ich ganz und gar komplett verschwinde, dass man nicht den Aaron hier vorne sieht, dass man nicht mich hier vorne sieht, sondern dich, dass du ihnen nahe wirst. Herr, ich bete, dass du uns Ohren schenkst, das bereit ist zuzuhören, einen Kopf schenkst, das versteht und verarbeitet und ein Herz schenkt, das weich ist und bereit ist, geformt zu werden und bereit ist, das anzunehmen, was du uns heute Morgen sagen willst. Herr, ich bete es heute Morgen, dass du verherrlicht wirst und dass wir, wenn notwendig, ermutigt werden, damit wir ein bisschen uns selber unähnlicher werden und dir Schritt für Schritt ähnlicher. Herr, bitte sei mit uns einfach heute Morgen. Amen. Amen. Der erste Punkt heute Morgen ist, indem wir unsere Sehnsucht auf das richten, was von Gott kommt. Wir fangen erstmal an in Vers 54. Und hier diese Szenen, die wir gerade lesen werden, ich sehe viele Parallelen zu Jesus und zu Petrus, als sie auch vor dem Hohen Rat waren. Ich glaube, ein Grund, warum der Hohe Rat jetzt endlich keine Geduld mehr hatte, ist, dass sie ähnliche Gespräche hatten mit Jesus und mit Petrus. Und jetzt kommt auch noch der Stephanus. Dann hat die einfach die Schnauze voll gehabt. Wir fangen erstmal an in Vers 54. Da steht, als sie aber das hörten, schnitt es ihnen ins Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. In Vers 54 heißt es ja, als sie aber das hörten. Das heißt, diese Textstelle heute Morgen ist im Kontext und was ihr wahrscheinlich die Woche davor in Kapitel 7 gelesen habt, es hat damit zu tun. Aber ich will nur zwei Verse davon raussuchen, und zwar Verse 51 und 52, weil es ist, glaube ich, so ein Knackpunkt in dieser Gespräch, in dieser Predigt. Da sagt in Vers 51 und 52, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren. Also ihr seid stur, ihr wollt nicht hören, ihr wollt nicht annehmen. Ihr widersteht allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Dann sagt in Vers 52, welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Also ihr Pharisäer, ihr kennt doch das Alte Testament, ihr wisst ganz genau, wie das Volk sich gegenüber verhalten haben, gegenüber die Propheten von damals. Also ihr, alle eure Vorväter haben die ganzen Propheten verfolgt oder umbringen wollen. Das tut ihr jetzt immer noch. Lern doch von deinen Fehlern. Und sie haben die getötet, die vorher das Kommen der Gerechten ankündigten, der Messias, dessen Verräter und Mörder ihr nun gewesen seid. Der Stephanus spricht hier Klartext. Er wirft den Hohen Rat ein paar Dinge vor, und zum einen geistliche Sturheit. Sie verschließen sich der Botschaft Jesu und seine Jünger. Zweitens die Verfolgung der Propheten. Die Geschichte Israels ist durchzogen davon. Lern doch, das sollte doch eine rote Flagge sein. Wenn hier ein Prophet Gottes ist und du willst ihn umbringen, das sollte doch eine Warnung sein. Und Abbildung des Messias. Genau den, den die Propheten angekündigt haben, haben sie getötet. Diese Worte trafen das Herz der Zuhörer, doch nicht zur Umkehr, sondern zur Wut. Denn sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Das kennen wir auch aus Apostelgeschichte 5, ne? Als der Petrus vor dem Rat stand. Damals jedoch trat Gamaliel vermittelnd ein und riet zur Zurückhaltung. Diesmal ist Gamaliel nicht da. Wenn ihr zurückschaut auf Apostelgeschichte 5, die Verse 38 und 39, da gab es ein ähnliches Gespräch mit Petrus. Und der Gamaliel sagte quasi, es kamen schon so viele Leute, die behaupteten, irgendwie Propheten zu sein oder Messias zu sein. Die sind gekommen, haben Leute mit sich gezogen und sind dann gestorben. Und deswegen sagt er, lass von diesen Menschen ab und lass sie gewähren. Also lass sie in Ruhe. Denn wenn dieses Vorhaben oder dieses Werk von Menschen ist, so wird es zunichte werden. Also wenn diese Leute aus ihrer eigenen Motivation, aus sich heraus, die Volk mitreißen will, dann wird sowieso sterben und kaputt gehen. Also lasst ihn in Ruhe. Vers 39, ist es aber von Gott, so könnt ihr es nicht vernichten. Wenn dieser Prophet tatsächlich von Gott ist, dann könnt ihr sowieso nichts dagegen tun. Dass ihr nicht etwa als solches erfunden werdet, die gegen Gott kämpfen. Das war beim letzten Gespräch da. Der Gamaliel ist nicht mehr dabei. Diese Spannung ist dick, ist greifbar. In den Staaten, wo ich herkomme, haben wir sehr hohe Luftfeuchtigkeit. So um die 90%, 95%. Man kann die Luft fast trinken. Und man sagt dann manchmal, die Luft ist so dick, man könnte es mit einem Messer schneiden. Oder die Luftfeuchtigkeit ist so dick, du könntest es mit einem Schlaghammer zerbrechen. Also hier im Raum vom Hohen Rat ist die Spannung sehr, sehr greifbar, sehr, sehr dick. Der Hohe Rat ist voller Zorn, vor allem die sind voller Zorn, die knirschen mit den Zähnen und der Stephanus strahlt wie ein Engel. Das war bestimmt interessant anzuschauen, wenn Blicke töten könnten. Das war der Moment, in dem sie beschlossen haben, ihn zu töten. In Verse 55 bis 56 sehen wir dann den Auslöser der Steinigung. Anlass war schon da, aber jetzt kommt der Auslöser. Verse 55 bis 57. Da steht, er aber voller Heiligen Geistes blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Das, was er gesehen hatte, was er dann gesprochen hatte, war, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los. Das war zu viel. Der Fass war voll. Sie schrien, die haben die Ohren zugehalten. Sie sind auf ihn losgegangen. Sie wollten ihn stumm schalten, ihn zum Schweigen bringen. Und der Auslöser war, Stephanus bekennt öffentlich, der Messias ist gekommen und Jesus ist dieser Sohn des Menschen. Sohn des Menschen ist hier sehr, sehr wichtig. Zum einen, das war der Lieblingstitel, der Jesus für sich selber benutzt hatte. Ungefähr 80 Mal in den Evangelien bezeichnet er sich als Sohn des Menschen. Und genau den gleichen Gespräch hatte der Hohe Rat, vielleicht der gleiche Hohe Rat, ein paar, ich weiß nicht, Wochen, Monaten davor mit Jesus gehabt. In Markus zum Beispiel, in Markus 16, wo Jesus vom Hohen Rat ist, da sagt er, Vers 61, wieder fragte ihn der hohe Priester und sagte zu ihm, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Und hier spricht Jesus, ich bin's. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Dieser Begriff Sohn des Menschen kommt aus der messianischen Prophetie aus Daniel Kapitel 7. Da spricht es über den Sohn des Menschen, der kommen wird. In Vers 13 und 14, ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu den Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Wenn Jesus gesagt hatte, ich bin Sohn des Menschen, heißt es nicht unbedingt jetzt, hey, ich bin Mensch, aber ich bin auch Gott, also Sohn Gottes, Sohn des Menschen, sondern er sagt damit, ich bin der Messias. Interessanterweise bezeichnet Stephanus den Jesus hier als zur Rechten Gottes stehend. Normalerweise ist Jesus zu Rechten Gottes sitzend, wie zum Beispiel in Hebräer 1, Vers 3. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Damit vielleicht meinend, es ist fertig. Es ist vollbracht. Seine Aufgabe ist vorbei, er sitzt sich hin. Also warum ist er stehend hier bei Stephanus? Ich denke, es ist, als ob Jesus da ist und bereit ist, in den Himmel zu empfangen. Nur eine Vermutung. Aber das macht diesen Moment so tief berührend. Inmitten von Hass, Zorn und Gewalt sieht Stephanus die Liebe und Herrlichkeit Gottes. In den nächsten Versen lesen wir, dass er gesteinigt wird. Verse dann 58 und weiter. Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Auf den kommen wir später zu sprechen. Und der wird euch dann in Apostelgeschichte weiterhin begleiten. Also zuvor hatte Stephanus quasi erzählt mit Hingabe, mit Liebe vom Alten Testament, was Jesus oder wer der Messias ist, dass er kommen wird. Das wollte er den Hohen Rat auch weitergeben, dass sie es auch erkennen und glauben. Und jetzt im Moment seiner Steinigung wollte er ein allerletztes Versuch, dass andere den Retter auch sehen. Was mich in diesem Moment so tief bewegt, ist nicht nur seine Mut, sondern seine Liebe selbst im Sterben. Denn das, was er als letztes getan hat auf dieser Erde, ist, er hat gebetet. Er betete zu Gott. In Vers 59 steht dann, und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Steinigung ist etwas absolut Schreckliches. Es gab verschiedene Vorgänge, wie man gesteinigt wird. Es gab verschiedene Gründe, warum man gesteinigt hat. Wenn du Glück hattest, wurdest du von einem hohen Platz runtergeschmissen, dann warst du beinahe tot und taub und unter Schock. Dann spürst du die Steine etwas weniger. Hattest du nicht diesen Glück, dann warst du in vollem Bewusstsein und hast jeden einzelnen Stein gespürt. Also währenddessen er Steine abbekommt, flucht er nicht. Er betet. Er betet und sagt, Herr, nimm meinen Geist auf. Und dabei hat er gebetet und hat eigentlich seinen Heiland nachgeahmt, der auch in seiner Exekution am Kreuz die gleichen Worte sagte. Ich würde es sehr, sehr schwer finden, wenn mir so viel Unrecht entgegenkommen würde, dass ich mich beherrschen könnte, anstatt Hass zu spüren, Liebe zu empfinden. Aber das konnte der Stephanus. Das hat der Stephanus gemacht. Unrecht ist ihm passiert. Und anstatt wütend zu reagieren oder mit Hass zu reagieren, war es mit Liebe. Und das sieht man vor allem, wenn man sein Gebet weiter verfolgt. Denn zuerst war es nur ein Gebet, das auf eine Art und Weise nur für Gott war. Also, Herr, nimm meine Seele. Aber in seinen letzten Worten spiegelt Stephanus das Herz Jesus wider. Genau wie Jesus am Kreuz, keine Anklage, keine Rache, sondern nur Vergebung. Er rief es laut. Nicht, weil Gott ihn sonst nicht hören könnte, sondern damit seine Feinde, die ihn gerade umbringen, es hören und hören sollen. In Vers 60 stimmt, und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Warum hat er das gemacht? Das war sein allerletzter Versuch, ihnen das Evangelium nahezubringen. In seine letzten sterbenden Worte. Seine Botschaft war konsistent. Es war immer gleich. Sei nicht stur. Das, was ihr in der Geschichte Israels kennt, deutet alles auf den Messias hin. Sei nicht so wie das Volk im Alten Testament, die ganzen Propheten verfolgte, sondern glaube daran, was die Propheten gesagt haben. Rettung ist gekommen, der Messias ist da. Wir haben eine Zuversicht, wir haben eine Zukunft. Tod ist nicht das Ende, nur der Anfang. Glaubt es doch. Seine Botschaft war geprägt von Freude. Er ist immer noch strahlend wie ein Engel. Er ist immer noch lächelnd im Angesicht von seinen Feinden und Tod. Er war voller Überzeugung und Zuversicht. Gott ist nicht fern, sondern ganz, ganz nah. Er will sich zeigen. Er will sich offenbaren. Sei still. Hör auf zu kämpfen und zu ringen. Gib doch endlich auf. Gib doch endlich auf. Der Jesus ist der Messias. Er ist gekommen, für Sünder zu sterben. Glaube es doch. Und nun erwartete er mit Sehnsucht, mit Freude, vielleicht Arm rausgestreckt zum Himmel, keine Ahnung, auf den Heiland, von dem er berichtet hat. Der Spurgeon sagte über diesen Vers, es ist für uns alle von größtem Nutzen, daran erinnert zu werden, dass unser Leben nichts weiter ist als ein Hauch, der für eine kurze Zeit erscheint und dann verschwindet. Das war eine Möglichkeit, für den Hohen Rat zu glauben. Aber wir haben auch diese Möglichkeit. Wir werden auch aufgefordert zu glauben. Die Aufforderung dabei ist nicht etwa zu warten. Unsere Zeit auf der Erde ist nicht unbegrenzt, sondern begrenzt. Du weißt nicht, was morgen kommt. Mein Großvater ist mit 94 verstorben. Also recht alt. Am Samstag hatte er Geburtstag gehabt. Ich habe mit ihm geredet. Sonntag Gottesdienst, Montag Rasen gemäht, Dienstag im Himmel. Also es ist weg. Aber mit 94. Mein Vater ist mit 61 verstorben. Nur ein paar Jahre nach meinem Großvater. Er hatte 10 Jahre lang Parkinsons und Demenz und Alzheimer's, also alles zusammen. Sein Tod war 10 Jahre davor schon quasi gesehen und vorherbestimmt. Wir wussten schon, es passiert. Und er ist mit 61 verstorben. Das ist sehr jung. Es ist nichts versprochen. Und deswegen, warum warten? In Jakobus 4, 14 steht, und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. Oder Hebräer 3, 15. Solange gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Die Pharisäer, man kann darüber reden und diskutieren, ob die tatsächlich verstanden haben, dass Jesus der Messias ist. Ich glaube schon. Die haben es gesehen, erkannt. Die haben das Alte Testament gut gekannt. Die wussten, wer der ist. Aber die haben ihn abgelehnt. Die wollen an ihren weltlichen Reichtum und weltlichen Macht festhalten. Der Jesus hat es bedroht, also weg damit. Verstockt euer Herz nicht. In 2. Korinther 5, 21, das ist einer meiner Lieblingsverse zur Zeit, da steht, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes wohnen. Denn er, Gott der Vater, hat denen, das ist Jesus, Gott der Sohn, der von keiner Sünde wusste, sein ganzes Leben war sündlos. Er war der perfekte Sündopfer, Sündenlamm. Perfekt, aber für uns zur Sünde gemacht. Zwischen Gott dem Vater und dem Sohn gab es für Ewigkeit Harmonie. Ewigkeit Harmonie. Bis an den Moment, wo Jesus am Kreuz war und die Sünde, die Last, die Schuld der Welt auf seine Schulter hatte. In Jesaja 53 steht, und der Vater liebte, er hatte Gefallen daran, ihn umzubringen. Er ist ein gerechter Gott. Sünde kann nicht unbestraft lassen. Deswegen hat jemand, der unschuldig ist, alle unsere Schuld, auch meine hier vorne, auf sich genommen, an seine Schulter. Sein Vater, er wusste, das ist richtig, die Strafe ist hier richtig. Und in dem Moment hat der Sohn gesagt, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Für Ewigkeit gab es Harmonie zwischen Vater und Sohn bis auf den einen Moment. Warum hast du mich verlassen? Weil er die Sünde der Welt auf sich genommen hatte. Die Sünde, die Schuld, der Strafe der Welt. Damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes wohnen. Jemand, der unschuldig ist, ist für unsere Schuld gestorben, damit wir vor Gott unschuldig stehen können. Wenn du hier siehst, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes wurden, damit wir eines Tages vor Gott stehen können, vor seinem Thron, und er wird nicht den ganzen Schmarrn sehen, den wir unser ganzes Leben gemacht haben, egal wie schlimm. In meiner College-Zeit habe ich bei einem Obdachlosenheim ein bisschen mitgeholfen und gearbeitet. Da war ein Hell's Angel. Der kam 2 Tage davor aus dem Knast raus, 25 Jahre wegen Mord. Und hat gesagt, warum würde Gott mich lieben und vergeben wollen? Er konnte es nicht begreifen. Und wir gingen dabei auf den Saulus, beziehungsweise Paulus. der geringste von den Aposteln. Warum? Weil er mit Eifer, mit Liebe Gottes Volk verfolgt und umgebracht hatte. Wenn Gott diesen Mörder benutzen kann, dann kann er auch dich und deine Sünde. Dieser Hells Angel wurde an dem Tag gläubig. Er hatte begriffen, Vergebung ist real. Gottes Liebe und Gnade ist größer als all das, was wir hier verrichten können. Und deswegen, auch der Hells Angel kann eines Tages vor Gott stehen mit der Gerechtigkeit Gottes. Mit der Gerechtigkeit Gottes. Weil die Gerechtigkeit von seinem Sohn, von Jesus, ist auf uns drauf und verdeckt und wascht weg alle unsere Sünde. Er sieht dann nur Aaron, der Heilige, wegen Christus. Das ist die frohe Botschaft, das ist das Evangelium. Verstockt euer Herzen nicht. Du weißt nicht, wie lange du noch hast. Dieser Bericht von der Steinigung endet mit einer einfachen Aussage: Er entschlief. Er entschlief. Nicht, er starb unter Qualen. Nein, die Bibel sagt, er entschlief. So beschreibt Lukas das Sterben eines Menschen, der in Gottes Frieden ruht. Der Calvin sagte darüber: Dies wurde hinzugefügt, damit wir wissen, dass diese Worte ausgesprochen wurden, selbst als er bereit war, den Geist aufzugeben. Was ein Zeichen wunderbarer Beständigkeit ist. Auch das Wort Schlaf weist auf eine sanfte Art des Todes hin. Die Steinigung war grauenhaft, fürchterlich. Aber der Stephanus, strahlend wie ein Engel, begrüßt oder wird dann im Himmel begrüßt von seinem Heiland, von dem er berichtet hat. Was für ein Frieden, was für eine Freude und Liebe in Zeit von absoluter Terror, von Not und Leid. Der zweite Punkt, nicht ganz so lang wie der erste Punkt, ist dann, was danach kommt. Und ich habe diesen Punkt genannt, in dem wir lernen, Gottes Plan zu vertrauen, auch wenn wir ihn nicht ganz verstehen, weil von der Perspektive vom Hohen Rat, von Saulus, war es bestimmt ein herrlicher Tag. Wahrscheinlich hat man gemeint, oh, die haben gewonnen. Weil die Anhänger von Jesus, der Stephanus, der ist jetzt tot, wahrscheinlich war es ein guter Tag für ihnen. Und die Gemeinde hat getrauert, das stimmt. In Kapitel 8, Vers 1 steht dann, Saulus aber hatte seine Steinigung zugestimmt. Er war da, er hat gesagt, ja, macht es. Und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Die Steinigung von Stephanus war der Beginn einer neuen Zeitalter, nämlich wo die Gemeinde verfolgt wurde. Ab diesem Zeitpunkt gab es Christenverfolgung. Vers 2, und gottesfürchtige Männer begruben den Stephanus und veranstalteten eine große Trauer um ihn. Die Gemeinde hat getrauert. Ein Diener der Gemeinde ist gestorben. Ein Bruder im Glauben ist nicht mehr da. Dieses Trauern stellt einen sehr starken Kontrast dazu, der Saulus. In Vers 3. Die Gemeinde hat getrauert, der Saulus, herrlicher Tag. Der Saulus aber verwüstete die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Man könnte meinen, in dieser Geschichte gibt es einen offensichtlichen Gewinner und einen offensichtlichen Verlierer. Aber was menschlich wie eine Niederlage aussah, Stephanus tot, Saulus wütet, Verfolgung bricht aus, war kein Zufall. Vergiss nicht, Gott ist am Wirken. Alles dient dem Besten, alles dient seinen Willen. Und so auch das hier. Weil obwohl das die Zeitalter der Verfolgung der Christen war, war es gleichzeitig die Zeitalter der Verbreitung des Evangeliums. Wir können darin Freude in Gott haben, nämlich dass wir verstehen und vertrauen und darin Geborgenheit finden, dass er einen Plan hat und es immer, immer vollziehen wird. Er ist kein reaktiver Gott, er ist ein aktiver Gott. Er hat einen Plan, es dient seinen Willen und wir können daran nichts ändern, um es zu scheitern. Der Missionsauftrag, den Jesus an seine Jünger erteilte, war, das Evangelium zu verbreiten. Doch die Gemeinde in Jerusalem blieb und wuchs auf ein paar tausend Leute. Die Verfolgung der Gemeinde in Jerusalem bewirkte eine radikale Verbreitung des Evangeliums. In Vers 4 steht dann, diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. So ein kleiner Satz, aber mit so viel Bedeutung. Das griechische Wort für zerstreut, spairo, das bedeutet zu sehen. Also nicht sehen mit den Augen, sondern säen mit den Samen. Sie wurden zerstreut wie Samen und in ihnen wurde das Evangelium gesät. Und zwar weit über Jerusalem hinaus. Am Anfang nur zu Juden, aber dann auch zu Heiden. In Apostelgeschichte 11, wenn ihr in ein paar Wochen dazu kommt, da steht, die nun, welche sich zerstreut hatten seit der Verfolgung, die sie wegen Stephanus erhoben hatte, zogen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten das Wort zu niemand als nur zu Juden. Also erstmal, Juden geben es an Juden weiter, aber Vers 20, unter ihnen gab es aber einige Männer aus Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, zu den griechisch Sprechenden redeten und ihnen das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Wie ist das passiert? Durch die Verfolgung, durch die Zerstreuung. Wir müssen unbedingt verstehen, auch wenn wir es nicht immer nachvollziehen können, aber Gott ist souverän. Er ist kein reaktiver Gott. Er muss nicht improvisieren. Er wirkt durch jede Situation hindurch, sogar durch Leid. In 1. Mose, wenn der Josef mit seinen Brüdern redet, dann sagt er, sie wollten ihn umbringen. Dann sagt er, ihr gedachtet, mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es, gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Wir Menschen handeln aus eigenem Interesse. Die Brüder Josefs, in keinster Weise dachten die, oh, vielleicht benutzt Gott das hier für etwas Gutes. Nee, die hassten seinen Bruder, wollten ihn umbringen, aber haben ihn stattdessen verkauft. Aber genau das hat Gott benutzt, damit in Ägypten das Volk heranwuchs auf ein Volk. Wir handeln oft aus eigenem Interesse, motiviert von Sünde, aber wir können nie Gottes Plan aufhalten oder ändern. Wir können darin echt Zuflucht finden, dass Gott allmächtig ist und darin unser Vertrauen setzen, dass alles zu unserem Besten dient, auch wenn wir es nicht ganz verstehen können. Nicht nur bewirkt die Verfolgung eine Verbreitung des Evangeliums, sondern der große Verfolger, der Saulus, wurde der größte Botschafter des Evangeliums, das er zuvor versucht hatte auszulöschen. John Piper sagte deswegen über den Tod Stephanus. Stephanus' Tod war kein tragischer Unfall. Es war ein Triumph des Glaubens. Er war ein Vorbild für Glaubenstreue. Aber noch mehr. Er zeigt uns, wie tief echte Freude in Gott sein kann. Seine Freude war verankert in Jesus. Seine Sehnsucht war, Jesus zu sehen und dass andere ihn auch erkennen. Weißt du, was du in Jesus hast? Du bist nicht mehr ein Kind des Zorns, du bist ein Kind Gottes. Du bist kein Feind, du bist ein Freund, du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes. Du bist Erbe, du hast Errettung. In seinen Augen bist du wunderschön und kostbar. Verstehst du das? Und hast du darin auch deine Freude? Und weil wir einen allmächtigen und souveränen Gott dienen, können wir ihm auch vertrauen. Unser Leben ist nicht außer Kontrolle, für uns vielleicht, aber für ihn ist es nicht, auch wenn es manchmal so scheint. Alles dient unserem Besten, auch wenn wir es nicht verstehen. Und verstehe, ich glaube, viel zu oft, wenn wir sagen, wir verstehen, dass Gott allmächtig ist. Wir verstehen, er ist souverän, aber oft, viel zu oft, meinen wir, seine Allmacht endet bei uns, weil wir nicht würdig sind, qualifiziert sind, in der Lage sind. Wir können nicht vor Leute sprechen, wir haben keinen Bock drauf. Von daher, oh, Gott kann mich aber nicht nutzen. Doch, Gott ist größer als deine Macken, als deine Vorlieben, als deine Probleme, als deine, was zu kurz kommt, deine Schwächen, er ist größer als das alles. Also sei bereit, benutzt zu werden. Wage es, dass Gott etwas Großartiges mit dir bewirken kann. Mit dieser einfachen Aussage will ich dann enden. Gott will, dass wir an ihm Freude haben. Also vertrau ihm und staune, was er durch dich tun kann. Und damit will ich heute enden. Gott will, dass wir in ihm Freude finden, indem wir unsere Sehnsucht auf das richten, was von Gott kommt, und indem wir lernen, Gottes Plan zu vertrauen, auch wenn wir es nicht ganz verstehen. Wie oft ist euch schon mal jemand gesagt worden, ihr habt eine Freude oder eine Friede, das können wir nicht begreifen. Das ist genau, wo es darum geht. Hab eine Freude und Friede und eine Gemütlichkeit, das weitaus normalen menschlichen Verstand übersteigt. Weil euer Zufriedenheit oder Gemütlichkeit nicht auf die Umstände basiert ist, sondern auf Gott und alles darin verankert ist. Das ist die Herausforderung für euch heute. Lass uns ganz kurz beten. Herr, ich danke dir für heute Morgen. Ich danke dir für die Botschaft von Stephanus. Jemand, der als Kellner berufen wurde, aber zum ersten Märtyrer wurde. Nicht, weil er so cool war und begabt war, sondern weil du so cool bist und du uns befähigst. Herr, ist so ein Vorbild des Glaubens. Nicht nur, dass man für den Glauben einsteht, aber für die Liebe, die man für dich hat. Herr, ich bete, dass wir Mut finden, für den Glauben einzustehen. Aber auch Mut finden, über deine Liebe zu erzählen. Herr, bitte gib uns eine Liebe für dich und für dein Wort. Bitte hilf uns zu verstehen, wie einzigartig du bist und wie wertvoll wir in deinen Augen sind. Herr, bitte hilf uns auch zu verstehen, dass auch wenn hier alles chaotisch sein mag, für dich ist es nicht, weil du stehst über alles. Du kontrollierst alles. Du bist allmächtig. Niemand kann deinen Weg oder Plan oder irgendwas ändern. Du bist Gott. Und Herr, ich danke dir, dass wir einen Gott haben, der allmächtig ist und stark ist und sich aber nicht verändert und auch nicht lügt. Von daher, wenn du sagst, du tust es, dann passiert es auch. Herr, ich bete, dass wir, indem wir sehen, wer du bist, was du uns versprochen hast, dass wir darin einfach nur Freude haben und Liebe empfinden für dich und für unsere Mitmenschen. Das fällt uns aber manchmal nicht leicht, sondern schwer. Also bitte hilf uns auch dabei, so zu werden für dich, so zu werden wie dich und uns selber etwas unähnlicher zu werden. Amen. In Antwort auf die Predigt, lass uns zusammen aufstehen und die nächsten paar Lieder singen.